Jesus, wir danken dir, dass du die Siegeskrone errungen hast, dass du gekämpft hast, dass du standgehalten hast. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns jetzt auch das rechte Verständnis gibst für das, was gesprochen und gehört wird. Dass es uns ein Stück weiter hilft, die Augen öffnet und auch Mut macht in unserem Leben. Amen. Die Predigt gliedert sich in drei Teile, oder? Jede Predigt, gute Predigt hat drei Teile, habe ich mal gehört. Also mache ich einen ersten Teil, ein bisschen so Theologie, Begriffe. Zweiten Teil betrachten wir die Zeit mit Jesus und kurz danach. Und dann möchte ich in die heutige Zeit schwenken. Unseren Predigttext von heute oder diesen Text, den wir vorhin gelesen haben, den finden wir in drei Evangelien, in den sogenannten Synoptikern, in den ersten drei. Immer nach der Taufe von Jesus, vor dem Beginn seines öffentlichen Auftretens, hören wir diese Geschichte der Versuchung von Jesus. In diesem ganzen Text hat mich besonders der Vers 13 angesprochen. Der Teufel wich von ihm, von Jesus, eine Zeit lang. Der Teufel hat Jesus dreimal versucht und erst dann hat er ihn in Ruhe gelassen. Aber doch nicht für immer offensichtlich, wenn es heißt eine Zeit lang. Der Teufel hat nicht aufgegeben. Er hat nicht, wie wir menschlich oder managementmäßig sagen würden, sich zurückgezogen, hat das mal analysiert. Warum ging das jetzt schief? Warum hat das nicht geklappt mit dem Jesus? Mit welcher Methode greife ich neu an? In diesem Text ist vom Teufel die Rede. Wir kennen aber auch den Begriff Satan. Daneben hören und lesen wir noch von Dämonen in der Bibel. Oder auch einfach vom Bösen oder dem Bösen oder dem Argen. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, wie das genau zusammenhängt beziehungsweise Unterschiede herausarbeiten. Für mich ist Satan und Teufel ein und dieselbe Person. Das Wort Teufel kommt im Griechischen aus dem Diabolos. Im Hebräischen gibt es den Begriff Satan. Oder Satanas. Also dieser Satan oder auch Teufel genannt im Folgenden, wird charakterisiert als Verleumder, Entzweier, Ankläger, Versucher oder als Feind, manchmal auch als Feind Gottes bezeichnet, als Feind des Menschen. In der Offenbarung wird er als Drache oder alte Schlange bezeichnet. Jesus selbst nennt ihn im Johannesevangelium Fürst dieser Welt. Er ist der Gegenspieler von Gott und von Jesus. Paulus nennt ihn im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, als Gott dieser Welt, der die Menschen die Sinne verblendet. Und im Neuen Testament erscheint der Teufel auch als Oberhaupt eines dämonischen Reiches und wird Beelzebub genannt. Also der Teufel ist in der Bibel eine Persönlichkeit. Er ist aber auch ein Geist, nicht gebunden an Raum und Zeit. Und er ist mutig. Wie wir gehört haben, er tritt sogar Jesus gegenüber. Und er hat große Macht, hieß es. Ich lese noch einmal die Verse aus dem Text 6 und 7, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Und der Teufel sprach zu Jesus: Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Also der Teufel hat Macht. Macht über die Welt. Okay, wie ging es dann Jesus weiter mit dem Teufel? Er verließ ihn eine Zeit lang. Aber Jesus wurde bald erneut, und ich sage, immer wieder mit dem Teufel konfrontiert. Der Teufel tritt nicht immer unmittelbar in Erscheinung, sondern er bedient sich auch Helfer, zum Beispiel der Dämonen oder der Menschen. Im 2. Korintherbrief heißt es, der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und Paulus schreibt weiter, und so ist es nicht erstaunlich, wenn seine Diener es ihm nachmachen und sich als Diener Gottes tarnen. Also, Satan selbst ahmt Gott nach. Er will als gut, hilfreich und fürsorglich erscheinen. Satan selbst nimmt Wohnung in den Herzen der Menschen. Und damit wurde Jesus sehr häufig konfrontiert. Noch im 4. Kapitel im Lukas, da geht Jesus nämlich nach Nazareth, in seiner Heimatstadt, in seine Synagoge. Synagoge ist ja die Gemeinde. Und die Leute, die hatten ja schon viel von ihrem Bürgersohn gehört und die waren mächtig stolz auf ihren Sohn Jesus, von dem man jetzt in der Welt so viel hörte, was der alles tut. Und sie hatten entsprechend große Erwartungen. Und als er diese Erwartungen nicht erfüllte, da wurden sie richtig zornig. Noch in der Synagoge, noch im Gemeindehaus wurden sie zornig und wollten ihn sogar umbringen. Wie würde unser Pastor sagen, nach sowas? Mann, oh Mann, oder? Ist das ein Ding? Gemeindebesucher werden im Gotteshaus zu Mördern. Oder danach in Kapernaum, ebenfalls wieder in der Synagoge, hatte ein Mensch einen Dämon. Und dieser Dämon greift Jesus an. Und danach in einer anderen Synagoge, da war ein Mann mit einer verkrümmten oder gelähmten Hand, manchmal auch als verdorrte Hand übersetzt, und Jesus heilt diesen Menschen. Aber es waren Menschen da, die waren böse. Und sie warteten nur darauf, dass sie Jesus ihm etwas anhängen können. Und dann heißt es, sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun können, weil er was Gutes gemacht hat. Und in der Bibel geht es so weiter, immer wieder treffen wir auf Menschen, die feindselig gegenüber Jesus sind und insbesondere sind es die sogenannten Frommen. Die Menschen, die glaubten, sie würden Gott besonders gehorsam sein. Es gibt noch eine hochinteressante Geschichte im Lukas-Evangelium. Da war eine Frau mit einem verkrümmten Rücken. Die war auch in der Synagoge. Und Jesus heilte diese Frau. Und jetzt gab es wieder Anfeindungen vom Synagogenvorsteher. Der war empört, weil Jesus diese Frau geheilt hat. Und Jesus sagte dann zu ihm, und mir verbietet ihr, diese Frau am Sabbat aus der Gefangenschaft des Satans zu befreien. 18 Jahre lang war sie krank. Dabei gehört sie doch wie ihr zu Gottes auserwähltem Volk. In diesem Fall kommt die Krankheit vom Satan. Ich will nicht sagen immer, aber in dieser einen Stelle sagt Jesus das. Und als Jesus dann angefangen hat, seine Jünger einzuweihen, dass er sterben muss, dass er ans Kreuz muss, und da tritt Petrus auf. Und der Petrus denkt, er meint es gut, er meint es richtig gut. Und Jesus dreht sich zu ihm um und sagt zu Petrus, geh mir aus den Augen, du Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Nanu, Petrus, der spätere Fels, der wird als Satan von Jesus bezeichnet. Andere Geschichte, Judas, der Verräter. Da heißt es, da fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölfen war. Was können wir daraus lernen? Der Satan bemächtigt sich Menschen. Der Satan bemächtigt sich Menschen, die im unmittelbaren Umkreis von Jesus waren. Warum sollte er das dann heute nicht auch machen? Im unmittelbaren Umkreis? Und daher, Jesus selbst sagt dann zu Petrus: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln. Schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also der Teufel, der meidet nicht die Frommen. Der meidet nicht deren Versammlungen. Der meidet nicht deren geistliche Führer. Ganz im Gegenteil. Dort ist er besonders gerne. Dort ist er besonders präsent. Dort agiert er. Ich sage mir, weil Menschen, die eh nicht an Jesus und Gott glauben, ja, da kann er keinen großen Schaden mehr anrichten. Wie ging es mit Jesus weiter? Jesus wurde gefangen genommen. Er wurde angeklagt. Die Anklage war konstruiert, voller Lügen und Verdrehungen. Jesus wurde mit allem möglichen Falschen beschuldigt, verspottet, bespuckt, ausgepeitscht. Hier ist zwar in der Bibel nicht explizit vom Satan die Rede oder von Dämonen, aber wer steckte denn dahinter? Das war ein perfides Machwerk des Teufels, der in solchen Menschen wohnte und sie missbrauchte. Und dann, wie war es am Kreuz? Gingen die Menschen vorbei und sagten: Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herab. Erinnert ihr euch an diese Worte? Wenn du Gottes Sohn bist, sprich, dass aus diesen Steinen Brot werden. Hatten wir vorhin gehört. Oder wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier, von der Zinne des Teufels hinab. Die gleichen Worte kommen am Kreuz wieder. Wenn du Gottes Sohn bist. Und die kommen von Menschen diesmal. Was für eine Versuchung von Jesus, sich von diesen Schmerzen, von der Qual und dem bevorstehenden Tod zu befreien. Was für eine Versuchung, jetzt doch endlich mal den Menschen zu zeigen: Ja, ich bin es, der Messias. Ich bin der Sohn Gottes. Das stimmt doch auch. Ja, ihr habt recht. Ich habe recht. Kennst du es auch mit der Versuchung, mit dem Recht haben? Und da liegen wir nicht oft gern auch, dem Recht haben zu wollen. Den anderen zu zeigen: Ich habe Recht, es stimmt. Aber Jesus, nein, er unterliegt nicht der Versuchung, obwohl er Recht hatte. Er hat nicht nachgegeben, er ist standhaft geblieben. Und indem er standhaft geblieben ist, konnte er seinen Auftrag erfüllen. Der heißt: Denn darum ist Jesus in die Welt gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Okay, war das dann mit der Himmelfahrt mit dem Teufel vorbei? Hat sich das nur mit Jesus so abgespielt? Schauen wir in die Apostelgeschichte gleich am Anfang, Kapitel 5, sagt Petrus zu Ananias, der hatte gerade seinen Acker verkauft, was man ja durchaus darf, auch damals: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast? Satan hat sein Herz erfüllt. Auch für Paulus war Satan ganz real. Im zweiten Brief an die Korinther schreibt er: Wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Und Paulus hatte ganz massiv mit diesem Satan zu kämpfen. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, sagt er: Zweimal hat mich der Teufel gehindert, nach Thessalonik zu kommen. Und im 2. Korintherbrief berichtet Paulus von dieser schönen Geschichte, die wohl alle kennen, dem Pfahl im Fleisch. Und ich lese dazu: Er sagt, ein Pfahl im Fleisch, ein Engel Satans, der ihn schlägt. Ja, ich, Paulus, habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Gott lässt also zu, dass Satan ihn quält. Aber dies bewirkt, dass Paulus demütig bleibt. Hier scheint durch, dass Gott der Herr auch über den Satan ist. Ja, dass er ihn sogar als Werkzeug benutzt. Jetzt bin ich schon beim dritten Teil. Das ist aber ein bisschen der größere Teil. Heute, das waren die Erfahrungen Jesu damals, die ersten Jünger, die Erfahrungen. Hat sich das mit dem Teufel heutzutage erledigt? Wie gesagt, nur 20% denken, dass es überhaupt ihn gibt. War das eine Zeiterscheinung von damals halt? Oder ist der Teufel heute noch aktiv? Noch lebendig? Ich frage, warum sollte der tot sein? Wenn Gott nicht tot ist, warum sollte der Satan tot sein? Und wenn ich mir die Welt so anschaue, wenn ich mir die Menschen anschaue, wenn ich mich selbst ansehe, dann kann ich nur zum Schluss kommen, ja, der Teufel ist auch heute noch aktiv. Höchst aktiv. Denn es gibt an allen Orten Hass, Mord, Totschlag, Neid, Eifersucht, Krankheiten. Manchmal hat man sogar den Eindruck, das Böse regiert in der Welt. Und in der Tat, Jesus nennt ihn ja dreimal im Johannesevangelium den Fürsten dieser Welt. Jesus betont aber auch gegenüber mir, das heißt, Christus hat er nichts erreicht. Über mich, Jesus, hat er keine Macht. Er ist der Fürst, ich aber bin der König. Und um im Bild zu bleiben, wer ist oben? Der König ist auch über den Fürst erhaben. Und der Fürst hat nur so viel Spielraum, wie der König ihm einräumt. Halleluja. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Wenn Jesus den Teufel besiegt hat, trotzdem treibt er noch sein Unwesen. Er ist noch nicht ganz geschlagen. Und von daher fordert uns Petrus im ersten Petrusbrief auf, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Und das ist eigentlich auch so das Anliegen dieser Predigt, dass ich euch sensibilisieren möchte. Seid nüchtern und wacht. Und dieses Bild veranschaulicht, finde ich so schön, wie der Satan vorgeht. Wie ein brüllender Löwe geht er umher und versucht. Er sucht Angriffsstellen. Ein Löwe sucht auch Angriffsstellen. Und die Angriffsstellen sind bei jedem Menschen anders. Es gibt nicht die eine Angriffsstelle. Ich möchte drei Angriffsstellen skizzieren. Der erste Punkt, Thema Sexualität. Ich lese einen Vers, den hatte ich schon mal gelesen hier. Paulus wird ganz praktisch in dieser Hinsicht. Im ersten Korintherbrief schreibt er an Ehepaare, Kapitel 7, Vers 5. Verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der Teufel gebraucht oft andere Menschen, um seine Taten zu vollbringen. Manchmal sogar ganz fromme, wie wir gehört haben, zum Beispiel den Petrus. Hast du schon mal überlegt, warum bestimmte Menschen dich nicht mögen, dich vielleicht sogar hassen? Oder kennst du es vielleicht sogar umgekehrt, dass du bestimmte Menschen nicht magst oder sogar auch hasst? Hass gegen Menschen kommt nicht von Gott. Ausrufezeichen. Gott ist Liebe. Erster Johannesbrief. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nochmal 1. Johannesbrief. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Liebe ist hier nicht an Bedingungen geknüpft. Warum wollen Menschen uns schaden oder warum wollen wir Menschen schaden, sie mobben oder den anderen klein zu machen? Warum verbreiten man Lügen über andere, redet schlecht über andere? Das ist doch nicht von Gott. Genauso wie Gott in unseren Herzen wohnen will, und zwar in allen Räumen unseres Herzens, so will auch der Teufel in uns wohnen und möglichst in vielen Räumen unseres Herzens. Als ich mir über diese Predigt Gedanken machte, ist mir ein Kinderlied in Erinnerung gefallen. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ja? Dieses Lied zeigt doch, es könnte auch jemand anders drin wohnen wollen. Und darum bitte ich, dass Jesus nur allein in meinem Herzen wohnt. Und dass in den Herzen der Menschen auch der Teufel wohnt, das kennen wir aus vielen Geschichten, wo Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Manchmal einen, manchmal sogar mehrere. Manchmal war das nach außen erkennbar. Manchmal aber auch waren das ganz normale Leute, das waren überhaupt nicht erkennbar. Das waren in der Regel oft ja auch, die Bibel berichtet uns, Gottesdienstbesucher. Aber als Jesus auftrat, haben sie sich bemerkbar gemacht. Der Teufel scheute die Gemeinden nicht. Klammer, warum sollte sie heute scheuen? Klammer zu. Ganz im Gegenteil. Dort herrscht er besonders gern. Er besitzt gerne die Herzen der Frommen, auch heute noch. Denn hier kann er besonders viel auch zerstören. Und er verkleidet sich in ein positives Licht. Gibt es eine Stelle auch? Sagt er nicht, der fromme Mensch in Lukas 18, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Und nun zählt er alles auf, was er verachtet. Und dann zählt er auf, was er alles Gutes tut und ist stolz darauf. Geistlicher Stolz ist ein Zeichen Satans. Wer so denkt und redet, in dem wohnt ein anderer Geist als der Geist Gottes. Möchte ich so sagen. Dritter Punkt. Wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, im ersten Buch Mose, auch Genesis genannt, im Kapitel 3, hören wir mal die ersten 5 Verse.
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen öffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist.
Ja, danke, Annette. Der Teufel sät Misstrauen gegen Gott. Sollte Gott wirklich gesagt haben, heißt es im ersten Vers. Oder hat Gott das nicht anders gemeint? Oder so kann doch nicht der liebende Gott sein? Kennen wir, haben wir solche Verse nicht auch im Kopf? Wenn wir in der Bibel lesen oder auch in der Predigt oder manche Worte aus der Bibel hören, Gilt das nicht heute auch noch? Ich möchte einfach ein paar Beispiele aus der Bibel rausgreifen. Fast wahllos gibt es jede Menge. Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst Vater und Mutter ehren? Auch wenn deine Eltern vielleicht nicht so lieb und nett waren, auch wenn sie Fehler gemacht haben, vielleicht gar Misshandlungen getrieben haben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst nicht begehren, deines Nächsten, Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh, was auch immer. Das heißt, eifersüchtig sein. Was hat der andere für einen Job? Was hat er für ein Einkommen? Was hat er für eine Frau oder einen Mann? Sollte Gott wirklich gesagt haben, wer eine andere Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch getrieben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst nicht töten? Ich glaube, können wohl alle zustimmen. Und? Heißt das erst nach der Geburt? Oder wann ist Töten erlaubt? Schon nach der Zeugung? Darf man da auch nicht töten? Oder wie ist das mit alten Menschen demnächst, die nichts mehr beitragen können, die nur noch Kostgänger sind? Sollte Gott wirklich gesagt haben, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, wenn du über deine Steuererklärung sitzt und überlegst, wie viele Kilometer gebe ich an? Ja, kann ich auch zwei mehr nehmen? Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott. Was ist mit den anderen Religionen? Mit Allah, mit meinem kleinen Buddha zu Hause oder mit dem Horoskop, was ich nur so interessehalber mal lese. Anderer Aspekt, sollte Gott wirklich gesagt haben, sorg dich nicht um den nächsten Tag. Vertraue ich dem Wort Gottes? Oder alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sollte Gott wirklich gesagt haben, liebe deine Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen? Sollte das wirklich gesagt haben? Sollte auch gesagt haben, ihr seid vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist es mein Ziel, geistlich vollkommen zu sein und trotzdem demütig zu bleiben? Sollte Gott wirklich gesagt haben, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben eben nicht. Hast du Gewissheit? Hast du Heilsgewissheit? Glaubst du, dass nach deinem irdischen Tod du in das himmlische Reich eingehst? Oder zweifelst du? Glaubst du an die Allversöhnung? Sollte Gott wirklich gesagt haben, ordnet euch einander unter? Auch in der Ehe? Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr Männer, liebet eure Frauen wie euch selbst? Und soll er wirklich gesagt haben, okay, da schreibt ihr der Paulus, und die Frau soll ihren Mann achten, respektieren, einige übersetzen mit Ehrfurcht erweisen. Und so könnte ich fortsetzen, sollte Gott wirklich das alles gesagt haben? Ich denke, das kann auch heute noch ganz praktisch werden. Der Teufel hat nichts dagegen, dass wir Mitglieder der Gemeinde sind. Der hat auch nichts dagegen, wenn wir uns Christen nennen. Da ist er ganz großzügig. Aber er möchte, dass wir Gottes Wort anzweifeln. Dass wir es relativieren, dass wir es etwas biegen, so wie es uns passt. Dass wir manche Stellen dann ganz wegtun, wenn sie unserer Weltanschauung nicht entsprechen. Und letztendlich bin ich dann mein eigener Herr. Ich bestimme, was gut und böse ist. Und wenn ich so denke, dann stoße ich Jesus vom Thron meines Lebens und lasse den Teufel regieren. Theologie gibt es die sogenannte historisch-kritische Methode, die macht das so. Sie seziert jeden Satz, jedes Wort, bezweifelt dies und jenes, sollte Gott gesagt haben. Nein, das hat Gott so nicht gesagt. Das muss man eben in dem Kulturkreis sehen von damals. Das ist Lyrik, das ist Dichtung. und es gibt für alle Bücher und für alle Stellen irgendwelche Gründe, dass es eben nicht so ist, wie es in der Bibel steht. So, je nachdem, wie intensiv oder wie streng man das ist, bleibt von Jesus nichts mehr übrig. Dann war er nur noch ein guter Sozialreformer. Ein Idealist, vielleicht auch ein realitätsfremder Spinner. Gott, das haben sich Menschen ausgedacht. Sagt nicht auch in dieser letzten Stelle der Teufel in Form der Schlange ein zweites: Keineswegs werdet ihr sterben. Das heißt, er widerspricht, die Schlange widerspricht sogar Gott. Denn zur Eva hat er gesagt: Wenn, dann werdet ihr sterben. Also der Satan stellt Gott als zwielichtige Gestalt dar, der die Menschen dumm halten will. Und dann lockt er die Frau mit dem Satz: Euch werden die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Super. Wer möchte nicht, dass wir richtig gescheit sind, dass uns die Augen aufgehen, dass wir alles wissen und verstehen und dass wir auch wie Gott sind. Und viele Menschen, das sind nicht nur die Tyrannen und Diktatoren, die fühlen sich wie Gott und führen sich auf, als ob sie Gott wären und vergessen, dass sie Geschöpfe sind. Und das findet man sogar in allen Schichten. Das sind nicht nur die Führer. In der Tat, Adam und Eva wurden die Augen geöffnet. Und was erkennen sie? Das hat er ihnen nicht versprochen, der Teufel. Sie erkennen, dass sie nackt sind. Das wurde ihnen vorher nicht gesagt. Und wie Gott sind sie auch nicht geworden. Und der Teufel sagte noch: Keineswegs werdet ihr sterben. Und das Lied vom Ende ist bis heute: Wir sterben. Alle Menschen sterben. Der Teufel lockt mit falschen Versprechungen. Er malt uns was vor, was nicht stimmt. Er lügt. Er wertet Gott nicht nur ab, sondern er behauptet oft das Gegenteil von dem, was Gott, der Allmächtige, sagt, was er tut, was Gott will. Okay, jetzt komme ich zum Schluss. Wie können wir nun unser Leben führen im Angesicht dieser Bedrohung? Paulus spricht vom Kampf des Glaubens in beiden seiner Timotheusbriefen. Christsein ist ein Kampf gegen den Teufel, der sich in verschiedener Art und Weise zeigt und uns in unserem Christsein, auf unserem Lebensweg von Jesus abbringen will. Der Teufel will die Welt ins Verderben stürzen und auch dich ins Verderben stürzen. Das ist sein einziges Ziel. Was können wir tun? Bibel lesen, viel beten, geistliche Gemeinschaft mit anderen Christen haben, wie jetzt auch heute Morgen. Ja, das alles kann dich und mich stark machen. Es hilft uns gegen die Angriffe des Satans. Aber das darf uns nicht zum frommen Stolz verleiten, das sagte ich vorhin schon. Es gibt noch was im Epheserbrief, Kapitel 6, Gemeindefreizeit, heißt es, da ist von der sogenannten Waffenrüstung die Rede. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Und damit meint er Satan und seine Helfer, die über der Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und Paulus fordert dann eben auf die Epheser: Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Macht des Bösen angreifen wird, seid ihr gerüstet und ihr könnt euch entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Schreibt Paulus. Stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Und dann zählt ihr die ganzen Waffen auf, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Evangelium zu treiben, den Schild des Glaubens, den Helm der Rettung, das Schwert, das Wort Gottes, und dass wir immer und überall mit Bitten und Flehen uns an Gott wenden sollen. Und Jesus sagte doch nicht umsonst im sogenannten Vaterunser-Gebet, da formuliert er eine Bitte, und erlöse uns von dem Bösen. Ja? Möchte uns daran erinnern, wie oft beten wir das Vaterunser, erlöse uns von dem Bösen. Und dürfen wir nicht auch darauf vertrauen, dass auch das Wort Jesu, was er Petrus gesagt hat, auch für uns gilt? Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ich denke, das ist auch Trost und das gilt auch sicherlich heute für uns noch. Und wir dürfen auch bitten, um die Gabe, die Geister unterscheiden zu dürfen, dass wir erkennen, was ist böse, was kommt von Satan und was kommt eben von Gott, von Jesus. Und Satan verkleidet sich oft. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Geist der Unterscheidung haben. Also, nach dieser Predigt, oder? Das Leben als Christ ist kein Spaziergang, wenn wir es ernst nehmen. Unser Leben ist umkämpft. Und diese Predigt sollte dich dafür sensibilisieren, dass es eine böse Macht gibt, die in der Welt herrscht, die uns bedroht und mit der wir täglich rechnen sollen. Aber wir wissen, wir haben den König auf unserer Seite, das ist Jesus. Und ich habe jetzt gerade ein paar Tipps gegeben, wie wir uns stärken können für diesen Kampf. Und deswegen brauchen wir die Freude nicht verlieren. Denn die Freude am Herrn sei eure Stärke. Amen. Wir hören jetzt ein kurzes Musikstück zum Nachdenken.